Ich möchte ganz kurz noch mit euch beten.
Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Dank sei dir, dass ich diese Einladung bekommen habe, heute hier zu sprechen, vor deiner großen Familie, ja, vor den lieben Geschwistern, die ich wirklich sehr in mein Herz geschlossen habe. Mögest du mich nun führen und leiten und mögest du die Worte, die ich aus der Bibel zitiere, ein Segen sein lassen für diese Geschwister. Das ist meine große Bitte für dich. Amen.
Ja, wie gesagt, ich bin heute nicht spät gekommen, das ist ein Gerücht. War der erste heute. Und dieses Thema, Gerüchte, man kennt ja die berühmte Gerüchteküche sozusagen. Gell? Es gibt auch Zeitungen, Neue Post, Frau im Leben etc., wo solche Sachen verbreitet werden. Ja, wie sagt man schön, Klatsch und Tratsch. Und ich glaube, das Thema möchte ich heute einmal auch bei euch ansprechen. Nicht, weil ihr es jetzt notwendig hättet, sondern einfach einmal auch das in Erinnerung zu rufen, wie Gott über solche Dinge denkt. Und ich glaube, wir können über so persönliche Dinge auch heute einmal reden, weil wir ja nichts anderes sind als eine große Familie. Gell? So sollten wir uns immer wieder sehen. Und darum das Thema, Gott hasst Klatsch und Tratsch. Das ist mein Thema heute. Ja, wo haben wir eigentlich den ersten Tratsch in der Bibel? Was denkt ihr so? Wo könnte der zu finden sein? Wer hat ihn sozusagen ins Leben gerufen? Eigentlich Eva. Mit Hilfe Satans. Also Satan hat sich da schon noch relativ sozusagen unterstützt. Satan war ja derjenige, der ein Gerücht sozusagen über Gott einmal verbreitet hat. Satan sagte ja zu Adam und Eva, dass Gott sie einmal belogen hätte. Er versuchte sie, indem er ihnen Zweifel an Gottes liebevoller Fürsorge säte und seinen wunderbaren Plan für die Menschheit in Frage stellte. Wir wissen, der Plan Gottes war ja, dass die ganze Erde ein Paradies werden sollte. Gott sagte ja zum Mann, nachdem er ihn im Garten Eden eingesetzt hatte, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, an dem du davon isst, musst du sterben. Das war ein eindeutiges Gebot von Gott. Aber Satan schürte jetzt Zweifel in Eva. Er brachte sie dazu, dass sie sich fragte, warum Gott ihr überhaupt verboten hatte, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sozusagen zu essen. Satan wollte, dass Eva den Eindruck gewann, Gott würde ihr etwas vorenthalten, etwas, das für sie vielleicht auch gut wäre. Beachtet, was Eva nun zu Satan sagte. Schauen wir uns das einmal an im 1. Mose Kapitel 3, Vers 2. Wir haben es schon so oft gelesen, aber man übersieht das oft. In Genesis, 1. Mose 3, Vers 2 und 3. Was hat sie da jetzt der Schlange geantwortet? Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Ist das jetzt das, was Gott Adam gesagt hat? Eva hat etwas hinzugefügt. Warum fügte Eva im letzten Teil dieses Satzes hinzu wegen dem Berühren? Das hat er zu Adam nicht gesagt. Gott hat dir nicht verboten, den Baum zu berühren. Das finden wir in den Versen 21, glaube ich, war das. Nicht. Vers 16, 17. Finden wir das nicht. Hatte sie diese Idee erfunden, dass Gott ihr verboten hatte, den Baum zu berühren, oder war es Satan, der ihr diesen sozusagen Gedanken eingeflößt hat? Ob diese Verzerrung jetzt von Satan oder aus Evas eigenem Wunsch kam, Gott sozusagen als streng darzustellen, eins zeigt es auf jeden Fall. Es zeigt die zerstörerische Macht von Tratsch, die Verbreitung sozusagen von falschen Tatsachen. Ohne Zweifel glaubte Eva umso mehr, dass sie im Recht wäre, je mehr sie sich mit der Frage beschäftigte. Sie kam sogar zu der Überzeugung, sie würde die Wahrheit erzählen, als sie diese verzerrte Anweisung Gottes wiedergab. Schon bald war ihr klar, dass Gott wirklich streng und ungerecht sein muss. Jetzt überlegt einmal, wenn man etwas nur oft genug wiederholt, wird man es irgendwann einmal glauben. In diesem Fall war es genau das, was Satan von Eva wollte. Wenn er sie nur überzeugen konnte zu glauben, dass Gott sozusagen unfair sei, dann konnte er sie verführen. Als Eva erst einmal verführt war, war der Boden für den Ungehorsam Adams und Evas gegenüber Gott vorbereitet und, was war die Folge? Sie haben von den Früchten des Baumes auch dann gegessen. Es ist nun so, dass die fleischliche Gesinnung in uns immer wieder den eigenen Weg sucht, das eigene Ansehen zu heben. Sie will Recht haben. Selbstrechtfertigung ist ein Weg, dieses Ziel zu erreichen. Anschuldigungen sind ein anderer Weg. Beide dienen dazu, eigene Fehler sozusagen zu verschleiern. Sie wird Tatsachen verfälschen und Aussagen verdrehen, um ihre vermutete eigene Integrität sozusagen zu wahren. Du magst es vielleicht noch nicht so betrachtet haben, aber Selbstrechtfertigung steht in enger Verbindung mit Klatsch und Tratsch. Es ist uns sicher schon mal aufgefallen, dass man in einer Unterhaltung nur das hört, was man hören will, oder? Und nicht notwendigerweise das, was tatsächlich auch gesagt wurde. Und in ähnlicher Weise kann es passieren, dass man nur das gegenüber anderen wiederholt, was man selbst hören wollte. Damit wird die Information so wiedergegeben, dass es den Anschein erweckt, als hätte man selbst nichts falsch gemacht. Doch was gebietet uns Gott in der Bibel? Was finden wir? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Erfassen wir einmal diese tiefe Bedeutung dieses Gebotes. Etwas Falsches von einem anderen zu erzählen, kann nicht nur durch Lügen geschehen, sondern auch durch Verdächtigungen, durch Gerüchte, Klatsch und Tratsch, ja, durch die Verbreitung von Unwahrheiten. Und wenn du ein Christ bist, solltest du niemals an solchen Handlungen teilnehmen. Du solltest niemanden verdächtigen, nicht um sich selbst zu verteidigen, nicht um eigenes Fehlverhalten zu verschleiern, auch nicht um selbst in den Augen anderer Menschen als gut zu erscheinen. Einfach ausgedrückt verbietet es das 9. Gebot, ja, durch das Gebot der Lügen. Weil Anschuldigungen, Tratsch und die Verbreitung von Gerüchten sind nichts anderes als Falschzeugnisreden gegen den Nächsten. Als Christen sollten wir doch unseren Nächsten lieben. Wie sagt Jesus? Wie uns selbst. Doch wie kannst du deinen Nächsten lieben, wenn du ihm Verdächtigungen sozusagen aussetzt oder Klatsch über ihn verbreitest? Wie kannst du ihn lieben, wenn du einen Anteil daran hast, dessen Beziehungen zu untergraben oder gar seinen Arbeitsplatz oder gar seine Familie durch Tratschen zu gefährden? Satan will ja genau das. Er will, dass wir falsch Zeugnis reden. Er will nur allzu gern Spaltungen zwischen uns und den Geschwistern hervorrufen. Er würde gern dein Zuhause zerstören und er würde alles dafür tun, um die Gemeinde zu spalten oder auch sogar zu vernichten. Um es nochmals deutlich zu sagen, wenn du tratscht, gibst du ein falsches Zeugnis wieder gegenüber deinen Nächsten. Gott aber sagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gemäß Römer 13, Vers 9. Halten wir einen Moment inne und fragen wir uns, wie viel von dem, was du hörst, ist wahr? Und wie viel von dem, was du sagst oder weiter sagst, ist wahr? Wir alle neigen dazu, zu wiederholen, was wir gehört haben oder glauben, gehört zu haben, ohne wirklich die Fakten überprüfen zu können. Gewöhnlich nehmen wir ganz selbstverständlich an, dass das, was wir hören oder lesen, wahr ist. Bedenken wir, dass Klatsch nie die ganze Wahrheit ist. Es ist ein Teil der Wahrheit oder eine persönlich gefärbte Wahrheit oder eine Wahrheit, die aus dem Zusammenhang irgendwie gerissen wurde. Doch es ist nie die ganze Wahrheit. Allerdings gibt es nie, was so wie man oft sagt, die Halbwahrheit. Halbwahrheit gibt es nicht. Eine Lüge ist eine Lüge, sei sie weiß, sei sie schwarz oder bunt gefärbt. Hier ist eine einfache Regel, die wir uns merken können. Bevor du etwas über deinen Nächsten sagst oder weitererzählst, stelle sicher, dass du alle Fakten kennst. Danach frage dich selbst, liebe ich meinen Nächsten wie mich selbst, wenn ich dies jetzt weitererzähle? Wenn nicht, so brichst du eindeutig Gottes Gebot. Und wenn du Klatsch und Tratsch hörst, halte inne und frage dich, warum höre ich dem eigentlich zu? Klatsch und Tratsch ist Gift, das deine Gedanken und dein Herz vergiftet. Suchst du den Kontakt zu Menschen, die immer bereit sind, den neuesten Klatsch zu berichten? Frag dich selber. Wenn ja, dann bist du genauso verantwortlich wie die Person, die diesen Klatsch oder diesen Tratsch oder dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Erinnern wir uns, was Paulus den Philippern schrieb. Das ist so ein schöner Vers, ich möchte ihn so gern mit euch zusammenlesen, im Philipper Kapitel 4, Vers 8. Und dann sieht man auch die Liebe und Hingabe von Paulus, wie er bemüht ist, in seinem eindringlichen Reden dies den Geschwistern begreiflich zu machen. 4, Vers 8. Hier sagt Paulus: Übrigens, Brüder, alles, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Manchmal können wir natürlich auch zu unabsichtlicher Seite der Verbreitung von Klatsch uns schuldig machen. Du bedenkst vielleicht in dem Moment nicht, dass du mit dem, was du sagst, jemandem Schaden zufügst. Aber Klatsch schädigt immer. Ob du dein eigenes Verhalten rechtfertigst, indem du die Fakten verzehrst, oder ob du jemanden beschuldigst, weil er dich beschuldigt, Klatsch und Tratsch ist immer zerstörerisch in der Gemeinschaft. Die Geschichte vom goldenen Kalb kennen wir alle allzu gut. Moses war auf dem Berg, seine Rückkehr hat sich verzögert, die Israeliten mochten sich irgendwie Sorgen, nicht so viel um ihn als um sich selber. Und da fragte sich das Volk, was sollen wir jetzt tun, wenn Moses nicht zurückkommt, vielleicht ist ihm was zugestoßen. Wer soll uns führen, haben sie sich gefragt. Wie können sie in der Wüste jetzt überleben? Sie hatten einfach keinen Glauben. Und in ihrer Angst begannen sie an Gottes Liebe auch noch zu zweifeln und entschlossen sich, anderen Göttern nachzufolgen. Und dann haben sie zu Aaron gesagt, gemäß 2. Mose 32, wir können das auch gerne aufschlagen, wir haben da einige Verse zum Lesen, 2. Mose 32, Vers 1, da sprechen sie nun zu Aaron und sagen: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergeht. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Die Israeliten errichteten ein goldenes Kalb und haben es dann angebetet. Und sie haben den allmächtigen Gott mehr oder weniger vergessen, seine Wundertaten, ja, seine ganze Liebe eigentlich, wie er sie aus Ägypten geführt hat und seine ganzen Verheißungen. Und dann in Vers 7 bis 8 heißt es von Gott zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Vers 8. Moses ist jetzt zurückgeeilt und er hat dann gesehen, was vor sich ging und war natürlich zutiefst erschrocken. Er konnte sozusagen seinen Augen nicht trauen. Dann fragt Moses seinen Bruder Aaron in Vers 21, was hat dir das Volk getan, dass du eine so große Schande über sie gebracht hast? Aaron war während der Abwesenheit von Moses für das Volk sozusagen verantwortlich gemacht worden. Er sollte sich sozusagen kümmern darum. Deshalb wurde er auch für sein Verhalten zur Rechenschaft gezogen. Er hätte die Errichtung des goldenen Kalbes aufhalten können und auch sollen, aber er hatte Angst, Menschenfurcht, Angst vor dem Volk. Gab Aaron jetzt sein Fehlverhalten zu? Nahm er bedingungslos seinen Teil der Verantwortung auf sich oder hat er sich jetzt zu rechtfertigen versucht? Vers 22 und 23 im gleichen Kapitel, wenn wir das lesen, sagt er da zu Moses: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk böse ist. Sie sprachen zu mir: Mache uns einen Gott, der vor uns hergeht, denn wir wissen nicht, was mit dem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Beachtet, dass Aaron versuchte, sich zu rechtfertigen. Er hielt seine Aufgabe sozusagen für unlösbar, da er wusste, dass er es mit einem rebellischen, es heißt immer wieder in der Bibel, mit einem halsstarrigen Volk zu tun hatte, dessen Sinn immer wieder noch dem Bösen trachtete. Wie hätte irgendjemand mit einem solchen Volk eigentlich vernünftig reden sollen? Irgendwie menschlich, wie Aaron reagiert hat mit seiner Rechtfertigung. Was tat aber Aaron dann? Er ließ sie so handeln, wie es ihnen gefiel. Und wie hat er dann das goldene Kalb erklärt? Das ist noch das Interessante. Vers 24, wenn wir uns das anschauen. Da fragte ich sie: Wer hat Gold? Sie rissen es ab und gaben es mir. Und ich warf es ins Feuer. Und dieses Kalb ist dabei herausgegangen. Andere Übersetzung sagt, das ist entstanden. Es ist dieses Kalb entstanden. Also, Es ist ganz einfach, gell, wie er da gehandelt hat. Alles, was man braucht, um ein goldenes Kalb herzustellen, ist alles Gold zu sammeln, das man finden kann. Und dann wirft man es ins Feuer und heraus kommt ein goldenes Kalb. Das war es, was Aaron zu seiner Selbstrechtfertigung hervorbrachte. Er erzählte ihnen die Geschichte sozusagen dem Mose in einer Weise, die ihn rein zufällig im bestmöglichen Licht erscheinen ließ. So erstaunlich es klingen mag, aber der menschliche Verstand versucht, sich immer mit Begründungen wie dieser selbst zu rechtfertigen. Die Schuld wird anderen zugeschoben, anstatt dass man seinem eigenen Teil der Verantwortung zugesteht oder wenigstens anerkennt. Aarons Beschreibung der Ereignisse war nicht viel anders von der Art und Weise, wie wir Geschehnisse in unserem eigenen Leben oft erzählen würden. In einer ähnlichen Situation würde unsere menschliche Natur uns veranlassen, Dinge so darzustellen, dass wir selbst möglichst unschuldig dastehen. Gehen wir zur Zeit Jesu. War Jesus ein Alkoholiker? Natürlich nicht, aber diejenigen, die ihn verfolgten, behaupteten, er sei ein Säufer und sie verbreiteten Gerüchte über ihn. Tatsächlich sahen die ungläubigen Menschen in allem, was Jesus getan hatte, etwas Falsches. Als er Wein trank, wurde er in ihren Augen zu einem Trinker. Als er mit Zöllnern und Sündern aß, wurde er als einer von ihnen abgestempelt. Jesus wurde bei allem, was er tat und sagte, beschuldigt. Seine Feinde verbreiteten ständig Anschuldigungen, Gerüchte und Lügen über ihn. In Matthäus 11, Vers 18 und 19 heißt es, wie Jesus sagte: Johannes der Täufer ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagten sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Erstaunlicherweise hatten viele der Menschen, die Jesus angeprangert oder Gerüchte über ihn verbreitet hatten, ihn nie selbst gesehen. Sie glaubten nur, was ihnen erzählt worden war, und sie hatten vor seinen Gegnern gehört, dass Jesus ein Fresser und Säufer war. Und wir wissen, Jesus hat niemals ein Gebot gebrochen. Er hat nie ein Gebot gebrochen. Als er am Sabbat heilte, erklärten sie, er habe den Sabbat gebrochen. Als er sagte, dass diejenigen, die den Willen des Vaters tun, dass diejenigen sozusagen wie eine eigene Familie seien oder Mitglieder einer eigenen Familie, waren die Menschen überzeugt, er würde seine eigenen Brüder, Schwestern und seine Mutter vernachlässigen. Die Menschen glaubten auch nicht, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt war. Stattdessen hielten sie ihm vor, unehelich geboren worden zu sein, also durch Unzucht. Doch was sagt Jesus seinen Verleumdern, seinen Gegnern? Johannes 8, Vers 42 bis 44 finden wir die Worte: Wäre Gott euer Vater, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ja, es ist kaum zu glauben, aber die Menschen verdächtigten Jesus sogar, dass er von einem Dämon besessen sei. Johannes 8, Vers 48. In der Tat konnten diejenigen, die Jesus verfolgten, ihn nicht verstehen. Sie hörten auf ihren Vater, den Teufel, der ein Lügner ist. Sie glaubten die Lügen und nicht der Wahrheit. Wie ein altes Sprichwort sagt, wenn du nicht willst, dass die Leute dir glauben, dann sage ihnen die Wahrheit. Doch für Mitglieder der Gemeinde Gottes gibt es keine Entschuldigung, sich in derselben Weise zu verhalten wie diejenigen, die Gottes Geist nicht haben. Also da gibt es absolut keine Entschuldigung für uns. Wir müssen immer die Wahrheit sagen. Wir dürfen nichts sagen, was unseren Nächsten verletzen oder schädigen würde. Keinen Klatsch, keinen Tratsch und keine Gerüchte verbreiten. Noch heute hasst die Welt Jesus, weil sie seine Lehren nicht versteht. Die Menschen verbreiten immer noch falsche Gerüchte über ihn, seine Lehren und die Botschaft, die er von seinem Vater uns gebracht hat. Wärt ihr von der Welt, so sagte Jesus zu seinen Jüngern, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch das eure halten. Gemäß Johannes 15, Vers 19 bis 20. Heute wird diese Prophezeiung genauso wie in den frühen Tagen der ersten Christen erfüllt. Nicht nur Ungläubige greifen die Gemeinde an, sondern auch diejenigen, die sich früher einmal als Gläubige bezeichnet haben. Es ist unmöglich, dass keine Verführung kommt, aber wehe dem, durch wen sie kommen. Gemäß Lukas 17, Vers 1. Wir sollten uns diese deutliche Warnung lieber zu Herzen nehmen. Und dasselbe gilt auch für uns heute. Satan will immer noch die Gemeinde Gottes spalten und die Vertreibung des Evangeliums sozusagen damit aufhalten. Diejenigen, die die Gemeinde verfolgen, sind auch heute noch von ihm beeinflusst. Bedenke, dass die Wurzel von Klatsch und Tratsch, Selbstrechtfertigung, Eifersucht, eine Einstellung der Rache oder einfach nur Eitelkeit sein kann. Aber was auch immer die Ursache sein soll oder ist, Tratschen ist und bleibt Sünde. Dadurch wird das 9. Gebot gebrochen. Gott hasst Klatsch und Tratsch. Und das finden wir in Sprüche Kapitel 6. Das schauen wir uns an. Sprüche Kapitel 6, Vers 16 bis 19. Ich möchte euch gerne einladen, dass wir das lesen. Sprüche Kapitel 6. Ich habe da die neue evangelistische Übersetzung. Die verwendet im Alten Testament immer den Gottesnamen Jahwe. Sonst steht immer Herr da. Da heißt es, sechs Dinge hasst Jahwe. Diese sieben sind ihm ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die schnell sind, Schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der freche Lügen redet und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Praktisch jedes dieser sieben Gräuel, die in diesen Versen erwähnt sind, hat mit Lügen, Tratschen, Verbreiten von Gerüchten und dem Sehen von Zwietracht untereinander, also unter uns Geschwistern, zu tun. Gott hingegen sagte zu seinem Volk, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deinen Nächsten. Ich bin Jahwe, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld du auf dich ladest. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, denn ich bin Jahwe. 3. Mose 19, Vers 16 bis 18. Und als zukünftige Braut, wir als Gemeinde, ist es höchste Zeit, dass wir wachsam sind und seinen Geboten ernsthaft und von Herzen folgen. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Klatsch und Tratsch sind schlechte Nachrichten. Seien wir deshalb so damit beschäftigt, das zu tun, was in Gottes Augen richtig ist, dass wir gar keine Zeit mehr haben, hier anders zu handeln. Der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an Titus, wie man Tratschen überwinden kann. Unabhängig vom Alter oder auch von der beruflichen Stellung. Titus Kapitel 2 beginnt er. Und da ermahnt er zuerst die älteren Männer, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und auch in der Geduld. Wenn ältere Männer diesen Rat befolgen, hätten sie nie Zeit, schlecht über andere zu reden. Den älteren Frauen gebietet Paulus, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige geziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trank ergeben. Sie sollen aber Gutes lernen und die jungen Frauen dazu anreizen, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern auch unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Dies waren nicht nur Worte, das sind Gebote, weil es steht in der Bibel. Paulus ermahnt dann weiter in Titus Kapitel 2, die jungen Menschen, dass sie besonnen seien in allen Dingen, Vers 6. Sie sollen Titus als gutes Vorbild guter Werke nacheifern, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadeligen Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Möchten wir nicht gerne gute Freunde haben? Wenn ja, dann sei selbst ein guter Freund. Willst du, dass andere Menschen gut von dir reden? Dann sprich selbst gut über sie. Willst du Hilfe erhalten? So hilf anderen zuerst. Wenn du möchtest, dass die Geschwister in der Gemeinde bessere Christen werden, ja, sei selbst zuerst ein besserer Christ. Wenn du willst, dass andere aufhören, über dich zu tratschen, hör selbst damit auf, Klatsch und Tratsch über andere anzuhören. Du kannst den Teufelskreis des Tratschens durchbrechen Gott gebietet es uns. Das ist einfach, nicht wahr? Die Wahrheit ist immer einfach, aber die fleischliche Gesinnung in uns lässt es oft so schwierig erscheinen. Warum tratschen wir? Ist es, um uns selbst besser darzustellen oder die Aufmerksamkeit von unseren Fehlern gar abzulenken? Ist es, um Vergeltung zu üben, weil uns jemand vielleicht persönlich verletzt hat? Was auch immer der Grund ist, es ist falsch. Gott hasst Klatsch und Tratsch. Gott ist Liebe und er will, dass wir untereinander zeigen, dass wir uns lieben. Wenn wir tratschen, zeigen wir keine Liebe. Wenn wir aber alle gewohnheitsmäßig in allen Aspekten gute Werke aufweisen wollen, sollte kein Platz für Klatsch, Tratsch und Gerüchte in der Gemeinde Gottes sein. Ich möchte euch noch eine kurze Anekdote von Sokrates vorlesen. Das ist ganz kurz. Sokrates war ja ein Philosoph, im 4., 5. Jahrhundert, im Übergang hat er da gelebt. Und da kam zu Sokrates einmal einer gelaufen und sagte, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halt ein, unterbrach ihn der Weise, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe, fragte der andere voll Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte erzählen und so, aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd sagte der andere, nein, im Gegenteil, aber, unterbrach ihn der Weise, so lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig nun gerade nicht, aber, also, sagte lächelnd der Weise, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belasse dich und mich nicht damit. In diesem Sinne, Amen.